Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
Mark Twain wird es zugeschrieben, der mal gesagt hat, don't be sorry that it's over, be happy that you witnessed it. Und so lebe ich gut im Jetzt, weil ich denke, ey, alle Fragen, die ich jemals hatte, habe ich mir selber beantwortet. Wie ist das wohl, vor vielen Leuten zu spielen? Wie ist das wohl, wenn man auf Tour ist? Und ich habe mit der Musik mehr gerissen, als ich mir das jemals erträumt hätte.
So, dann begrüße ich euch heute auch mal wieder in meinem virtuellen Studio bei einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist der Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute freue ich mich sehr, 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 sehr. Habe ich nämlich jemanden da, der sonst gar nicht mehr, muss man sagen, so medial sich exposed. Er ist einer meiner großen Vorbilder nach wie vor, ein sehr netter Kerl und ich bin froh, dass wir mittlerweile Kumpels geworden sind und ich sag Moin Jens, was geht ab?
Guten Morgen Sebastian, vielen Dank für dieses sehr, 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 sehr nette Intro.
Findest du, ich habe gerade noch gedacht, ich hätte jetzt noch mehr erzählen können, aber da kommen wir jetzt im Podcast einfach zu.
Und ich bin medial gar nicht mehr vertreten.
Gar nicht mehr, ne?
Nur auf Telegram.
Nur auf Telegram. Das ist auch die einzige Art und Weise,
wie unter man sich unter anderen Namen.
Genau, unter anderen Namen. Ihr kennt ihn vielleicht unter Attila Hildmann in seinem Pseudonym.
Nicht, das siehst du? Gleich am, du hast mich eben gefragt, über was möchtest du nicht sprechen und jetzt machst du gleich so ein Fass auf.
Direkt das. Gleich, wir fangen mit den großen Themen an. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch mal eben kurz vor, bitte, wer du bist, was du machst.
Ja, ich bin Jens, ich bin 50 Jahre alt. Ich tätowiere seit 26 Jahren in Bielefeld und war vor meiner... Ich wollte gerade Karriere sagen. Von meiner Laufbahn als Tätowierer war ich Musiker. Ich habe zwei Kinder und das war's. Also gar nicht viel Spektakuläres drumherum.
Stark. Schön, dass du da gewesen bist. Nein, Spaß. Richtig.
War ein bisschen langatmig, finde ich. Aber
ja, es hatte seine Längen zwischendurch, aber es passt auf jeden Fall. Nee, freue ich mich wirklich, dass ich dich jetzt heute hier habe und ein bisschen löchern kann mit Sachen. Seit 26 Jahren tätowierst du schon. Das ist aber auf jeden Fall echt eine ganz schön lange Zeit. Warst du schon immer in Bielefeld eigentlich, sag mal?
Ja, ich habe in Münster angefangen, in der Tat, meine Lehre bei Tätowiersucht, bei Igor und Tanina. Und mit Igor bin ich dann halt nach Bielefeld gegangen. Also der hat mich quasi unterwiesen. Und da haben wir dann den Laden aufgemacht. Aber wie gesagt, angefangen habe ich in Münster, dann war ich immer in Bielefeld und habe natürlich früher auch Guest-Spots gemacht und mehr Conventions, als ich das heute mache.
Die einzige, wo ich glaube, wo wir uns auch das erste Mal und das einzige Mal bis jetzt gesehen haben, war die Kaiserstadt-Expo, ne? Von Messe.
Genau. Das war auch, ist auch nach wie vor die einzige Convention, die ich mache oder gemacht habe, muss man sagen, weil ich ja letztes Jahr auch nicht am Start war. Ich habe irgendwann, glaube ich, 2010 oder 2011 mein letztes Jahr in Dortmund gemacht. Das habe ich damals immer mitgemacht, das Spektakel in Dortmund. Und danach habe ich gedacht, nie wieder eine Convention. Du hattest ja, glaube ich, auch mit wem hattest du das Thema schon mal?
Mit André.
Mit Herrn Hoppe. Und als Andreas dann mit der Idee um die Ecke kam, das wieder so ein bisschen zu machen, wie es vielleicht früher war, hatte ich auch wieder Bock. Aber ansonsten ist es conventionmäßig, mache ich nicht mehr so viel. Früher war das ja auch, sag ich mal, vor Social Media auch eine oder mit die einzige Möglichkeit, sich ein bisschen der Öffentlichkeit feilzubieten.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist richtig. Ich finde halt bei Messen, und es ist auch lustig, weil ich habe ja jetzt nun auch schon mehrere Leute hier mit drin gehabt, die ähnliche, sage ich mal, Zeiträume mit ihrer Karriere schon abdecken, so wie du. Meinst du, das ist irgendwann unumgänglich, dass man irgendwann keinen Bock mehr so hat auf diese ganze Messegeschichte? Weil egal, guck mal, ich rede mit Gordon sagt mir dasselbe. Gordon sagt, ich ziehe mich so ein bisschen zurück. Weißt du, so alle Leute, die ich kenne, so von früher, die so... Oder nicht von früher, sondern die, sage ich mal, schon ganz lange mit dabei sind, die sagen irgendwann, ja, habe ich keinen Bock drauf.
Bei mir ist das so, also ich finde die ganze Entwicklung im Tätowieren ja durchaus in Ordnung. Mhm. Und ich bin auch nicht der grumpy old man, der alles scheiße findet, was neu ist. Nur, ich sag mal, heute auf eine Convention zu gehen, ist so ein bisschen, als wenn du die Wohnung unter deiner Ex-Freundin beziehst und die dann...
Verstehe. Weißt du, und alles mitkriegst. So. Es ist eine sehr hellhörige Wohnung.
Genau, hellhörige Wohnung unter deiner Ex. Also du kommst klar, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Sie hat einen neuen Typen, es ist alles okay.
Ja.
Nur das braucht's ja auch nicht. Weißt du, und wenn ich dann, keine Ahnung, die ersten Stände sehe, wo Tätowierer Autogramme schreiben, was in meiner Welt nicht passiert, und Sponsorenbanner und so weiter, was alles völlig okay ist.
Ja.
Nur das
ist was anderes halt. Es hat sich halt weiterentwickelt. So.
Genau. Es hat sich entwickelt. Weiterentwickelt wäre schon mir zu viel einer Wertung, aber es hat sich entwickelt. Und wie gesagt, es muss sich weiterentwickeln. Und ich gönne auch jedem natürlich den Spaß, sich dort zu exponieren und auf solche Veranstaltungen zu gehen. Nur ich muss da nicht unbedingt mitmischen. Ich bin zum Beispiel auch, weißt du, das ist in etwa so, die Band, die du im kleinen Club gesehen hast, spielt jetzt in der Stadthalle.
Ja,
bei sowas freu ich mich für die Band.
Ja.
Ich gehe da nicht hin und erzähle jedem, der es nicht hören will, ey, die habe ich schon vor 10 Jahren gesehen, was interessiert keinen. und ich habe oft das auch probiert, dass ich mir dann die Bands angeguckt habe, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und habe dann für mich festgestellt, nee, das ist nicht so der Vibe. Und weißt du, und wenn die 10.000 Leute in der Stadthalle Bock haben, es sei denn von Herzen gegönnt, das meine ich jetzt auch wirklich völlig ironiefrei, nur ich muss mich da nicht hinstellen. Und das ist bei Conventions genau das Gleiche. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, die Veranstaltung ist scheiße und die ist scheiße. Wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Ja. Und wenn jetzt und ich glaube, die Ausrichtung, die das Tätowieren genommen hat und die verschiedenen Zweige, die haben ja auch alle ihre Daseinsberechtigung. Und es gibt sicherlich Conventions, ich glaube, das hat der André auch kurz angeschnitten, wo ich von den Teilnehmern vielleicht ein Drittel kenne, wenn es hochkommt.
Ja, ja.
Und das ist ja auch kein Wertmaßstab, wo ich dann sagen würde, boah, ich kenne die alle nicht, das kann ja nicht sein, das ist ja Quatsch.
Ja, weißt du? Ja, ja, das stimmt. Ja, ich denke mittlerweile aber auch, muss ich sagen, ich habe jetzt auch, wenn das ein oder andere Mal noch gefragt worden, für die ein oder andere kleinere Messe. Und das Problem heutzutage, finde ich, für mich jetzt ist, es lohnt sich oftmals gar nicht, weil du, weil halt die Besucherzahlen jetzt auch nicht mehr so richtig überwältigend sind. Weißt
ist du? Das so? Heißt,
ja, also es ist okay. Ich meine, du kennst Dortmund noch von früher. Dortmund so in den letzten Jahren war halt irgendwie so, ich fand's geil, weil es halt so, früher kenne ich das noch, dass du dich wirklich so durchdrängen musstest, dass du so von der Masse weitergeschoben wurdest. Und jetzt ist es halt wirklich schön von der Besucheranzahl, weil du halt, die Leute gucken auch mal, die sind interessiert, weißt du, du musst dich nirgendwo so durchmogeln. Aber natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe viel Walk-In gemacht, das ist dann halt wiederum schwierig, weil je mehr Leute du hast, desto, ne, ich meine, ich kann mich noch erinnern, so da Sonntagmorgen oder so stand ich dann da und habe mit Günner gequatscht und Günner so, ne, ich bin voll, ich mache nichts mehr das Wochenende, so, weißt du, also so lief das dann irgendwie.
Also deswegen, Dortmund war früher, also irgendwie, ich weiß nicht, die Connection kam, glaube ich, über Pete. Und der hat das irgendwie immer klar gemacht, dass wir so einen riesenlangen Stand hatten.
Geil.
Wo wir dann mit Pete und Eckelloch und Ilja und Imme und so hatte man quasi hinter seinem Stand wenigstens so ein kleines Refugium des guten Geschmacks. Und ich sag mal, das Publikum war damals vielleicht auch heute noch sehr rustikal, also angenehm pottrustikal.
Genau, pottrustikal ist ein gutes Wort.
Und oftmals war es früher so, wenn du noch am Aufbauen warst und es kamen schon Leute rein, die hatten dann so einen Ausriss aus irgendeinem Tattoo-Heft, haben nicht dein Portfolio angeschaut oder sich vorgestellt, haben dir das auf den Tisch geknallt, was kostet? Dann sagst du, ey, 150, wortlos zum nächsten Stand, was kostet? und das ist halt Pott. Ich habe ja auch jahrelang bei Ilja, bei Glaube, Liebe, Hoffnung gearbeitet. Also ich mag den Schlag Leute ja sehr gerne.
Ja,
nur wenn du das so kompensiert quasi im Minutentakt vor den Latz geknallt bekommst, dann denkt man sich manchmal so, boah, Alter, Geschmack macht einsam. Egal. Und das Gute war ja dann bei den Messen, dass so die, sag ich mal, die Frequenz von Leuten, die Schrift gemacht haben, war ja etwas niedrigschwelliger.
Ja.
Und so konnte ich da halt immer schön, ich weiß noch, ein Jahr Dortmund, welches Jahr, weiß ich nicht mehr. Da habe ich, glaube ich, 3 Tage lang jeden Tag 15 Schriften gemacht, weil die Leute dann von irgendwelchen Ständen kamen. Ja, der und der. Name hatte ich noch nie gehört.
Er hat gesagt, da soll ich dich nachfragen.
Ich so, okay, cool.
Zu Recht, muss man sagen.
Ja, also vielleicht früher zu Recht. Heute ist ja auch der Markt, was Schriften angeht, sehr viel größer geworden. Aber und dann hat's Bock gemacht. Aber ich war auch jedes Mal danach, wenn ich nach Hause gefahren bin, erstmal einen Tag Pause.
Durch. Erstmal ja. Durch. Erstmal ja. Keinen Bock mehr. Ich brauche jetzt auch keine Buchstaben erstmal zu sehen. Wir machen jetzt nur noch Rosen, nur noch coole Sachen.
Und wenn du dann zum 25. Mal gehört hast, hör mal, sag mal einen anderen Preis, dann denkt man sich, ja, okay, entschuldige bitte, dass ich 100 Euro für diese Schrift haben wollte.
Was fällt mir auch ein, dass ich hier meine Standgebühren irgendwie wieder reinwirken will.
Wirklich.
Das ist so witzig. Aber was ich weiß noch, nämlich die ersten Arbeiten, die ich von dir gesehen habe oder wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, war zum einen wegen der Schrift, weil ich habe damals auch angefangen mit so Chicano-Sachen mehr oder weniger und du hattest nämlich eine coole Sache. Du hast japanische Tätowierungen praktisch genommen, also japanische Motive, Fudomio zum Beispiel, und hast dem einen Hut aufgesetzt und hast praktisch so ein Chicano-Gangster-Ding draus gemacht. Das fand ich richtig cool.
Ach ja, mein Cholomio, den hast du jetzt
dein
auch,
Cholomio.
Ne?
Den habe ich, ja. Der genau, hängt ja. Bei uns im Studio.
Cool. Ja, ich hab, als du den gepostet hast, oder als den hast du von Gordon gekauft, ne? Kann
den habe ich von Gordon gekauft, genau. Und ich dachte zuerst, es wäre ein Print gewesen, bis ich gesehen habe, dass es ein Original ist. Und da habe ich mich natürlich noch mehr gefreut, weil wie gesagt, das sind meine ersten Touchpoints mit, wo ich mich ernsthaft mit Tätowieren auseinandergesetzt habe.
Und ich hatte den zu dem Zeitpunkt schon wieder total vergessen, weil so, also ich finde grundsätzlich die Dinge, die man so in der Vergangenheit getan hat, finde ich im Präsens meistens uninteressant. Ja. Und dann habe ich mir den nochmal so angeguckt und da dachte ich, boah, ich hätte die Idee mehr auspressen müssen.
Ja.
Weil danach ja auch schon einige Leute mit der Idee auch nochmal um die Ecke kamen. Aber ich habe dann in dem Style 4, 5, 6 Bilder gemalt und dann war es für mich ausgepresst. Und hatte damit natürlich das MySpace-Game umgekrempelt mit meinem Chicano-Japan-Crossover.
Ja,
nicht.
Kann ich bestätigen.
Und dann war das Thema für mich auch irgendwie gut. Und ich glaube, das ist halt auch das Schriftding gewesen. Ich habe irgendwann so viel Schriften gemacht, auch im Laden. Ich mache das ja nach wie vor gerne. Aber dann hatte ich nur noch Schrift. Und dann habe ich gedacht, boah, nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich glaube, so habe ich bei vielen Dingen, die ich angefangen habe oder die ich nach wie vor mache. Ja, ich glaube, du sagst ja auch oft, dass man, oder wenn ich das richtig verstanden habe, dass man sich so spezialisieren sollte oder eine Sache wirklich richtig grinden sollte. Und ich glaube, dafür habe ich am, sag ich mal, 90er Jahre Allround-Tätowieren viel zu viel Spaß, als dass ich wirklich denke, okay, ich mache jetzt wirklich nur noch das eine.
Ich glaube, bei dieser Spezialisierung ist es so, wenn du hast ja schon, ich will jetzt nicht sagen deinen Schnitt gemacht, aber du bist ja schon super lange mit dabei, du hast halt einen Namen, so, die Leute kennen dich. Ich gehe mal davon aus, jetzt ohne dass ich sehe, du wirst wahrscheinlich auch einen Riesenkreis an Stammkunden halt haben, ne, die dann halt immer mal vorbeikommen und sich halt eine coole Geschichte abholen.
Ja.
Und ich glaube, heutzutage ist es halt, wenn du heute einsteigst, ist es halt so, durch die schiere Masse an Tätowierern, die es gibt, brauchst du halt irgendwie einen, ich nenne es jetzt mal einfach ganz blöd, ein Verkaufsargument. Also
absolut,
irgendwas, was dich aus der
recht.
Masse...
Absolut, ne? Gebe ich dir völlig recht.
Und das ist zum Beispiel vom... Ich habe damals, wo du gerade sagtest, dann wollten die Leute nur noch Schriften, da hatte ich dann keinen Bock drauf. Der Punkt war dann bei mir nämlich irgendwann so, dass die Leute, da habe ich dann Neo-Traditionals gemacht, da habe ich Realistik gemacht und dann haben die gesagt, ja nee, du machst ja nur Schrift. Und das war für mich so, nee, ich mache nicht nur Schrift. Und dann habe ich aber, dann habe ich das eine Zeit lang so gemacht, dieses Narrativ, nee, ich mache auch was anderes. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hä, aber wenn die Leute mich dann, das ist der Schriftendude, ich liebe Schrift, auch das kann ich jeden Tag machen. Und ich, ohne auf die Uhr zu gucken, bei Realistik sieht das schon anders aus. Und da guckst du halt und denkst so, oh scheiße, ey, das wird noch ein bisschen dauern jetzt hier. So.
Du hast und nach deswegen, 8 Stunden immerhin schon einen Finger fertig schattiert.
Genau, richtig. Solid Second Session. Und du hast halt irgendwie, keine Ahnung, so ein 2-Euro-Stück Größe gemacht oder so. Richtiger Quatsch.
Ja, aber das finde ich like halt a cool. Rock.
Genau.
Another 7 hours in.
Das sind so Formulierungen, die machen alle, ne? Wie oft ich das auch geschrieben habe. Mittlerweile, glaube ich, würde ich es nicht mehr machen. Aber doch, vielleicht manchmal.
Das sind diese Copy-Paste-Formulierungen. Set like a rock.
Genau.
My customer is a trooper.
Trooper, stimmt, richtig.
Das also gab es zumindest auch mal. Trooper, customer, set like a rock, saß wie ein Stein. Mein Gott, was habe ich für knallharte Kunden. Krass. Wahrscheinlich habe ich nicht so knallharte Kunden, darum schreibe ich das nie.
Thanks for traveling. So,
das ist ganz wichtig, dass die Leute auch sehen, der hat Sammler, die kommen von überall her. Ich habe das eine Zeit lang auch immer dazu geschrieben bei Insta, weil ich dachte, okay, der kommt jetzt aus einer anderen Ecke von Bielefeld. Thanks for traveling. Der wohnt nicht bei mir im Haus. Thanks for traveling.
Am Ende ist Deutsche Bahn. In einer anderen Straße ist das genauso. Gordon hat mir damals immer erklärt, es gibt die Local Show und es gibt die International Show.
Richtig.
So, für alle, die es nicht kennen, die Local Show ist sozusagen das, du bist ja dann irgendwo in deiner Stadt bekannt, dann als Tätowierer und da machst du dann wahrscheinlich alles, weil du es musst. Und die International Show ist dann, wenn Leute extra für deinen Stil zu dir kommen oder wirklich von etwas weiter wegkommen und dich dann für eine richtig große Nummer halten und die Welle reitet man dann natürlich auch. Da gibt's auch zwei verschiedene Preise in dem Sinne so, ja, du, da muss, meine Warteliste ist voll. Und, also ich mache das nicht, weil dafür gehe ich hier zu transparent mit meiner Warteliste meiner nicht vorhandenen um, dass ich das machen könnte. Aber es ist trotzdem, finde ich das lustig, wie so Psychologie dabei funktioniert.
Ist das, ist Psychologie auch, hey, ich habe eine spontane Terminabsage morgen? Obwohl man dann denkt, okay, ich habe morgen nichts drinstehen, was ja nicht schlimm ist.
Ja.
Und dann denke ich manchmal, boah, wie viele spontane Terminabsagen manche Leute haben. Und ich finde das einfach immer viel netter und viel transparenter, wenn Leute zum Beispiel schreiben, hey, freie Termine im April. So, such dir einen aus. Spontane Terminabsagen, vielleicht gibt's das. Aber ich finde das ja auch überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, mittlerweile sollte ja auch jeder, also hoffentlich, so weit sein, dass wenn jetzt jemand nicht 152 Jahre ausgebucht ist, dass das kein Qualitätsmanko ist oder kein Qualitätsmerkmal. Ich kann mich noch erinnern, dass manchmal früher Leute in den Laden kamen, es ist an Absurdität überhaupt nicht zu übertreffen, und dann nicht gefragt haben, Fotoalbum, wie lange seid ihr ausgebucht? Und dann sagst du so, weil du gerade einen Gasttätowierer hast, ey, du könntest diese Woche noch. Ja, okay, tschüss. Davor gab es auch mal Kunden, die kamen in den Laden und fragten, ey, wo sind denn eure Pokale?
Boah. Das ist auch so eine Pest, ne?
Und du stehst dann da, und ich bin ja wirklich eigentlich ein eloquentes Bürschlein, und man denkt sich, was? Pokale? Also irgendwie, hier ist mein Sportabzeichen und
genau, Seepferdchen hier, alles
Seepferdchen,
da,
Hermannslauf 1979. Ja, und diese Pokalpest, und die war irgendwann vorbei, und dann war, wie lange seid ihr ausgebucht? Und also natürlich gibt es, glaube ich, immer noch Leute, die sich mit sowas blenden lassen.
Ja.
Aber ich glaube, das wird ja auch weniger. Weil die Leute ja auch wissen, okay, der oder die macht nur das oder was auch immer. Aber das sind halt auch so Phasen, die man mitbekommt. Und immer, auch wenn man mal Kunden darüber erzählt, auch diese Pokalnummer, es ist so unglaublich, dass da wirklich Leute reinkamen und guckten sich um, wo sind eure Pokale?
Vor allem, was für welche? Jedes Drecks-Tattoo-Studio, und das muss man ja wirklich sagen, hat irgendwelche Pokale da rumstehen von der, keine Ahnung, internationalen Tattoo-Expo Wanne Eickel oder so, weißt du? Oder halt sagst, keine Ahnung, da sind irgendwie, ich will jetzt keine Namen nennen, ihr alle kennt die Leute, die so Walk-ins für 50 Euro auf Messen machen, so, ne? Wo die dann halt sich gegenseitig die Pokale zuschanzen mit so, sag ich mal, nicht so Top-Notch-Qualität, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, so, und dann stellen die sich da, feiern die sich da gegenseitig so, ne? Das ist in Ordnung. Weißt du, was witzig ist? Ich mache gerade mein USA-Visum und also das
am Computer selber, oder?
Am Computer selber, ja. Das ist bei Photoshop ist eine Aufgabe, habe ich mir jetzt gedacht, so viele Sicherheitsmerkmale gibt's nicht. Mit so einer Agentur, und tatsächlich spielt das dafür eine Rolle. Also du musst, wenn du keine Pokale gewonnen hast auf irgendeiner Messe, ist auch scheißegal, was für eine, je größer, desto besser natürlich, musst du eine Pokale gewonnen haben, sonst kannst du es halt abhaken. Als Beweis sozusagen, dass du wirklich wer bist. Und ich fand das immer albern, zumal man mit Schrift nirgendwo in der Regel einen Blumenpott gewinnt. So, aber zum Glück habe ich den, ich glaube, ein oder zwei Sachen geholt, mal irgendwann. Aber das ist wirklich... Das fand ich schon lustig. Da habe ich gedacht, da hätte ich meine Karriere anders angehen sollen.
Da fällt mir gerade ein, nochmal auf das Eingangsthema zu sprechen zu kommen. Warum hat man irgendwann keine Lust mehr auf Conventions? Ich glaube, die Wettbewerbe waren auch ein Teil, warum ich irgendwann gedacht habe, es ist nicht auszuhalten, wenn du dann gerade am Arbeiten bist und hast du deinen Flow gefunden, dann geht die Musik aus und dann hört man erstmal ein rückgekoppeltes Mikro. Und dann steht da irgendein Honk, der so 50 Lanyards umhängen hat und ich weiß nicht, wahrscheinlich ein Kumpel vom Veranstalter ist. Safe. Und dann irgendwie erstmal so 5 schäle Witze erzählt, wo sich sogar Mario Barth für schämen würde. Und dann werden die Rubriken aufgerufen.
Ja.
Hier ist Tatjana mit Best of Sexy.
Ja.
Mit einem schönen Dreibel bis an, von Bauchnabel bis unten hin. Von Tattoo bei irgendwas. Sexy. Und, ja, und man denkt sich, Alter, hast du gerade Best of Sexy gesagt? Und dann hier, und hier ist der Rolf mit einem japanischen Backchest, wo man denkt, ein Backchest, what the fuck?
Backchest.
Und dann denkt sich so, boah, Alter, das ist so schlimm. Und da hat man wieder so, was ich eben sagte, wo man denkt, boah, Alter, ist das Tätowieren wird hier gerade so runtergefickt.
Ja, ja.
Von dem Horsti auf der Bühne. Und keine Ahnung. Und natürlich gibt es sicherlich auch Pokale, Blumentöpfe, wie auch immer, auf die man sich, wenn man sich was einbilden möchte, weißt du, keine Ahnung, wenn du jetzt in London was geholt hast oder genau, sonst wo, das ist natürlich ja, was ganz anderes. Und wenn da Carrie Barber oder Mark Mahoney in der Jury sitzen, ist das ja schon auch ein anderer Schnack. Ja, aber ich sag mal, wenn du von Conventions hörst, wo es 3 Pokale gibt und es kommen auch nur 2 Leute auf die Bühne, ob man sich das dann hinstellen möchte, das lasse ich mal dahingestellt.
Na, das Witzige daran ist ja, die Kunden wissen das nicht, das weiß man ja nur selber. Das heißt, ja, man kann sich da, das sind ja auch in der Regel keine Sachen, die jetzt irgendwie besonders aufwendig sind, ne? Außer halt bei den großen Conventions. So, also ich erlebe es selten hier wo haben wir es denn? Ja, klar, in Mailand gab es krasse Preise, in Paris gab es natürlich krasse Preise, so, ne? Aber in der Regel, also da wird auch viel mit so einer Nunana-Bilderrahmen gearbeitet, wo man hastig noch irgendwas ausgedruckt wurde, ne, dass es ein bisschen nach was aussieht. Also,
gibt's Nanunana auch in Mailand?
Ja, da heißt es dann, wie heißt das dann?
Oder in Paris, Nanunana.
Nanunana. Nano Nano heißt das in Italien, gerne. Aber ja, das kann gut sein. Ja, ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte, finde ich.
In London gab es damals, glaube ich, diese geilen Skateboards, kann ich mich erinnern.
Genau, und Surfbrett gab es, glaube ich, auch irgendwann mal eine Zeit lang.
Wow. Ja, das ist schon cool. Weißt du, das sind ja auch Sachen, die haben ja auch eine gewisse Optik, wenn man sie sich an die Wand hängt.
Ja.
Und nicht so diese, es gibt ja auch im 1-Euro-Shop für so Kindergeburtstage so Pokale, wenn du so.
Ja, ja, genau. So ein Oscar so auch. Hier, guck mal, ich habe
30 Goldmedaillen in so einer Plastiktüte. Genau.
Kriegst du heutzutage bei Temu auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher. Aber genug davon, was ich total cool finde, wir hatten es ja gerade auch von eigenen Style und ich persönlich für meinen Teil finde schon, dass du trotzdem, sage ich mal, man erkennt deine Sachen zu 100%, finde ich. Du hast halt... Ja, du hast, also dein Stil, sei es jetzt zu zeichnen, als auch dann zu tätowieren, finde ich, ich würde erkennen, was von dir ist. So. Okay. Das heißt, damit hat man ja dann trotzdem, du beschränkst das halt nicht auf einen Bereich wie jetzt Schrift oder so, da zählen halt viele zu, aber ich finde schon, dass deine Sachen halt absolut einzigartig sind. Das kenne ich so nicht. Das habe ich so noch nie gesehen.
Oh, von vielen den Dank. Sachen.
Sehr gerne.
Wobei einzigartig auch noch keine Wertung ist.
Ja, das stimmt. Aber so von der Art und Weise wie, und was ich witzig finde, ist, du hast ja eigentlich mittlerweile arbeitest du ja auch super viel mit Dots, ne?
Ja.
Also du machst ja relativ viele Dot-Shadings. Die alten Sachen waren aber nicht gedottet.
Also ich mache ja auch andere Shadings. Also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was der Kunde schon hat. Und ich würde ja jetzt jemanden, der, sage ich mal so, oder der ältere Sachen von mir hat oder vielleicht von jemand anders, wo jetzt irgendwie so schöne 15er Magnum Soft Edge Schattierungen sind, dem setze ich ja nichts mit irgendeinem Dot Shading drunter.
Ja.
Nur wenn ich mal was poste oder zeige, also das hat jetzt auch überhaupt keinen wirklichen Grund, dass ich sage, ich will die Sachen pushen. Da habe ich beim Aussuchen von den Sachen, die ich poste, gar keine Agenda, wo ich denke, ich muss jetzt mehr Stipple Shading posten.
Ja, ja. Du machst keine Marktforschung.
Ich habe
ich gucke mir das an, was performt am besten.
Ich sag manchmal halt, wenn ich so wirklich Realistik-Sachen mache oder so softe Porträts, also wie gesagt, das finde ich dann nicht unbedingt sonderlich postenswert, weil ich denke, okay, es sieht aus wie das Foto, das reicht ja. Und wenn der Kunde happy ist, dann ja. Und manchmal vergesse ich halt auch einfach Fotos zu machen. Und das ist halt, glaube ich, wirklich auch ein Punkt, an dem ich gerade wirklich, das ist jetzt auch unironisch und nicht augenzwinkernd, arbeite, mich dahingehend ein bisschen zu professionalisieren. Weil ich glaube, das ist einfach ein nächster Schritt im Tätowieren. Genau wie, glaube ich, früher, vor 30 Jahren oder 35 Jahren, die Tätowierer angefangen haben zu tätowieren und dann gedacht haben, oh fuck, man zieht ja jetzt Handschuhe an. Habe ich vergessen. Ja, ja. Und ich bin manchmal halt so in meinem Tattoo-Autisten-Modus, dass wenn ich jetzt was draufmale, ich beim Draufmalen schon denke, okay, was nehme ich gleich für eine Nadel? Passt das? Dass ich jetzt zum Beispiel keine Zeitrafferfunktion bei meinem Handy daneben mache, vergesse, ein Vorher-Foto zu machen und dann hinterher denke, wenn ich jetzt in die Story schreibe, all drawn on, das ist ja auch irgendwie ein bisschen scheel. Und ja, und dahingehend versuche ich natürlich schon auch das jetzt in nächster Zeit ein bisschen, ja, ein bisschen zu featuren, weil ich denke, ey, wenn ich viel draufmale und so weiter, kann man das ja auch durchaus zeigen. Ich vergesse es halt immer, weil das sind halt einfach die Punkte, die in meinem Verständnis noch nicht eins zu eins stringent zum Tätowieren gehören, aber tun sie ja mittlerweile. Richtig. Und ich bin auch manchmal einfach, glaube ich, wenn ich abends um 9 fertig bin, mein Kunde ist fertig, ich bin fertig, dann muss ich ganz ehrlich sagen, denke ich, ey, fahr nach Hause, leg dich hin, ich möchte auch nach Hause. Und jetzt den noch mal eine halbe Stunde bluten zu lassen, damit man mit dem geilen Foto abends noch den Algorithmus ficken kann.
Ja.
Ah, nee, irgendwie nicht.
Ja, das stimmt. Das ist, ich habe es gestern noch gesagt, weil das ist halt wirklich ein Problem mittlerweile. Ich mache das mit ein bis zwei Kameras, je nachdem, worauf ich Bock habe. Und das nervt halt einfach, weil man dann wirklich viel seiner Zeit dann hier, und ich muss jetzt mal ganz kurz die Kamera noch einstellen und so, ja, das lenkt dich dann vom Wesentlichen ab. Problem ist halt, ich hätte halt gerne jemanden, das hat hier Christian Eichenauer mir zum Beispiel erzählt, das fand ich ganz cool, dass Christian mittlerweile jemanden auch hat, der ihn da so ein bisschen bei unterstützt. Und ich glaube, das ist eigentlich eine richtige Geschichte. Ich meine, guten Zeitraffer kann man selber machen, ne? Machst ein Stativ hin, klemmst das Telefon rein, da brauchst du jetzt niemanden für. Wenn es dann aber auch gerade irgendwie darum geht, irgendwie Szenen zu machen, verschiedene Blickwinkel und so. Ich meine, wir sind Tätowierer. Unsere Aufgabe ist es in der Regel, dir ein geiles Bild auf Haut zu machen, so, ne? Und der Rest gehört halt dann eher zum Vermarkten, also in die Marketingrichtung. Und da finde ich, ist es dann auch okay, wenn man sich halt dann sagt, nee, das lenkt mich halt vom Wesentlichen.
Aber gehört Marketing, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, gehört Marketing nicht heute auch dazu? Also ich finde, das ist ein Teil des Tätowiererjobs geworden, wo ich, glaube ich, also wenn ich noch ausbilden würde, würde ich, glaube ich, den Leuten sagen, die Zeit, die du mit, die man früher benötigt hat, um seine Maschinen zusammenzubauen, Bleche zu schneiden, Nadeln zu löten, schaff dir lieber Social Media Skills dran, weil das bringt dir ja die Kunden. Also ich glaube, ich würde das auch nicht unbedingt so über meine Lippen bringen. Aber ich meine das wirklich, dass das ja heute so ein wichtiger Teil geworden ist. Und ich habe auch durchaus schon mal überlegt, weil mir das manchmal wirklich nur so semi-Spaß macht. Also ich gucke gerne und ich weiß ja auch, dass das Game gespielt werden muss, dass ich mal wirklich überlegt habe, ob ich mir einen Social Media Manager oder jemanden hole, der das macht. Und ich habe auch diverse Kunden, die in dem Bereich tätig sind. Und mit denen habe ich ja da auch ganz transparent drüber geredet. Und die fragen mich dann, Alter, hast du zu tun? Ich so, ja, ich weiß im Moment nicht, wohin mit den Leuten.
Ja, perfekt.
Ich so, ey, das ist ein Verkaufstool. Wenn du zu tun hast, so. Und dann hat der eine gesagt, ey, es wäre ja irgendwie auch unglaubwürdig, wenn die Leute wissen, okay, die Posts kommen so und so frequentiert, dann kommt meine Story, dann filme ich mal meine Spielsachen. Und wenn ich das jemand anders übergeben würde und plötzlich hätte man halt diese Klassiker, Umfrage, oder diese Fragepost. Guten Morgen.
Das muss authentisch sein.
Wie war deine Nacht? Gut geschlafen? Festen Stuhl gehabt? dann würden ja die Leute denken, was ist mit dem denn los? Und dann würden die wahrscheinlich sofort.
Jetzt ist er durchgedreht.
Die drei üblichen Verdächtigen schreiben, Junge, hast du irgendwie eine Wette verloren? Und dann musst du natürlich ganz viel dein Gesicht in die Kamera halten. Hey, ich bin gerade schon unterwegs und genieße die Frühlingssonne. Was macht ihr denn so? Und das bin ich einfach nicht.
Und du kannst das aber gut dafür, muss ich sagen.
Ja, vielen Dank.
Also, Ich würde es mir angucken. Ich glaube, ganz wichtig ist da Authentizität. Und ich glaube eben, dass man das gerade, du musst nicht dieselbe Scheiße wie die anderen machen, sondern du kannst halt auch deinen Weg finden. Du kannst zum Beispiel auch sagen, ich mache ja auch im Prinzip, ich filme nur das, was ich sowieso mache, weißt du?
Und das ist genau der Punkt, was du gerade gesagt hast. Und das hat mir nämlich der eine Social-Media-Kunde von mir auch gesagt. Er so, Alter, aber du kannst doch Sachen, die du eh machst. Genau, was du gerade sagst. Zum Beispiel zeichnen, aufmalen, abends beim Skizzieren, sowas. Das sind ja durchaus Content-Beiträge, die du nicht erdenken musst. Das machst du ja sowieso. Und er so, dokumentier das. Und das ist ja dann auch authentisch.
Genau.
Und weißt du, und dann muss ich nicht irgendwie in meiner Küche abtanzen oder irgendwelche Lip-Syncs machen.
Das wäre so geil. Jens Gößling tanzt zu Taylor Swift, ey.
Ja, nein, ich tanze mit Taylor Swift, jetzt kommst du.
Du tanzt mit Taylor Swift, genau, mit KI-Filter, wäre noch viel witziger.
Und oder so Lip-Syncs oder sowas, ich gucke mir das bei anderen Leuten gerne an, aber da denke ich, Alter, und selbst wenn ich keinen Kunden mehr hätte, bevor ich das mache, Alter, dann war's das eben.
Ja.
Und das ist genauso diese magische Grenze, die ich oder wir vielmehr auch früher schon hatten, dass man gedacht hat, okay, man muss das Game spielen mit Viva und MTV und dies und das, aber auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und darum kann ich auch quasi von meinem alten Beruf die Parallelen ziehen. Natürlich weiß man im Nachhinein, wenn quasi die musikalische Karriere beendet ist, hätten wir dies, hätten wir das gemacht, hätten wir es weiter pushen können, aber so schließt man das Buch zu, macht man das Buch zu und schließt die Tür ab oder was auch immer und kann aber wenigstens noch halbwegs in den Spiegel schauen. Und ich weiß auch jetzt mit einem kleinen Anflug von Selbstbewusstsein, ich weiß gar nicht, wo der gerade herkommt, dass ich glaube, dass ich auch Social Media mäßig mehr reißen könnte, wenn ich mich da mehr reinknien würde. Aber da bin ich dann vielleicht doch auch manchmal nicht zu grumpy, ich glaube manchmal so zu bockig. Nee, das will ich jetzt nicht.
Ja, aber wie du schon sagst, ne, was ist der Unterschied zwischen uns zum Beispiel? Der Unterschied ist mein Terminkalender, die Statur, das Alter. Also weißt du, wie ich meine?
Nein,
humoristisch würde ich sagen, sind wir gleich auch. Nee, ich glaube, dass du sagst halt, du hast halt die ganze Zeit voll zu tun und du hast ja auch schon den einen oder anderen Podcast hier gehört. Das heißt, du weißt, dass das hier auch immer ein Standardthema ist, so, ne? Wie sieht's jetzt gerade aus? Was vielen Leuten auch hilft, die das hier hören, die vielleicht gerade keine vollen Terminkalender haben, am Struggeln sind und dann manchmal sehen, ach krass, bei denen läuft's halt auch so, ich bin nicht alleine damit.
Genauso das ist das Beste an Tätowier-Podcasts.
Ja.
Dieses Gefühl zu haben, Alter, ja Mann, genau so.
Ja.
Oder auch wenn Leute erzählen alleine. von psychischen Indifferenzen beim Tätowieren und so weiter, wo ich dann auch mal um mal denke, boah, ja, ich bin ja doch nicht alleine damit.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich auch das sehr Positive an Podcasts im Allgemeinen, dass man wirklich denkt, ah, ich dachte, ich bin der Einzige. Also,
ja.
So. Und dieser Struggle, und das Thema hattest du ja wirklich schon mit vielen Leuten. Es ist wirklich sehr erstaunlich. Und ich finde es auch super, dass viele Leute ja auch so ganz offen und transparent darüber reden, dass ja oft die Außenwirkung oder
eine andere ist.
Genau, oder ich finde so der Gap zwischen Realität und, ich sag mal, Insta, ich glaube, der Gap wird immer größer.
Auf jeden Fall.
Ich finde das teilweise wirklich, also ich bin manchmal wirklich baff und ich habe keine schadenfrohe Natur, um Gottes Willen, dass Leute mit zigtausenden Abonnenten und geilstem Scheiß irgendwie Ende Februar schreiben, ey, der ganze März ist noch frei, so nach dem Motto.
Ja.
Und ich mir denke, was? Wenn nur ein Achtel deiner Abonnenten einen Termin machen würden, dann hättest du zu tun bis 2029.
Ja.
Und und das sind wirklich die Momente, wo ich denke, ich bin ja halt irgendwie, keine Ahnung, mit der Tätowierwelt oder technisch oder was immer halbwegs auf Augenhöhe. Aber das sind wirklich Momente, wo ich denke, Alter, ich check das nicht. Das check ich nicht. Wie Person X, Person Y exakt nicht viel zu tun haben kann. Das ist für mich
oftmals, das kann ich zumindest jetzt aus einer Erfahrung mit einem großen Studio sagen, auch viel daran, dass es alles Punks sind. Weißt du, wie ich meine? Im Sinne von, die machen dann halt beantworten ihre Termine nicht, die beantworten dann keine E-Mails, da hapert es dann an anderer Stelle, weißt du?
Okay, das ist
nämlich auch ein Punkt, der nicht ganz, also es ist auch oftmals sind es nicht die Kunden, sondern es sind halt die Künstler selber, die halt dann einfach schlampig sind, was ihre Aufträge und so angeht. Ja, ne? Das ist dann halt so eine Geschichte, wo du dann schon sagen musst, ja gut, da musst du dich halt dann auch nicht wundern.
Gehört glaube ich, oder gehörte auch teilweise so ein bisschen zur Imagepolitur. Natürlich komme ich zu spät. Ey, ich bin Artist. Natürlich komme ich zu spät. Ey, natürlich bin ich nicht vorbereitet. Natürlich habe ich meinen Platz noch nicht aufgebaut. Ey, was denkst du?
Aua, das tut alles weh. Das sind alles drei Sachen, die auf mich zutreffen. Ich komme jeden Tag, es tut mir wirklich so leid. Ich weiß, ich schaffe es nicht. Ich bin jeden Tag wirklich, ich komme immer, nicht viel, so 5 Minuten oder so. Ich komme immer zu spät hier bei Domaschko und Polly. Schöne Grüße im Podcast. Die haben mir das ausgelegt, als ja, dass man sich so über die Leute stellt. Ist bei mir gar nicht so.
Das habe ich gehört. Die haben dich richtig in die Mangel genommen.
Ja, genau. So, nee, aber war cool auf jeden Fall. Und da haben sie ja auch einen Punkt. Bei mir ist das aber tatsächlich nicht so, um mich über die zu stellen, sondern es ist dann halt einfach so, ich daddel auch öfters mal gerne rum und vergesse dann die Zeit oder so und denke mir dann, ja komm, fuck, was drauf, 5 Minuten. Auf der anderen Seite bin ich dann aber auch nicht so, wenn bei mir jemand 5 bis 10 Minuten zu spät kommt. Wenn es drüber ist, ist es schwierig, da finde ich, muss man Bescheid sagen. Man redet ja auch gerne vom akademischen Viertel. Ich habe zumindest Abitur, deswegen nehme ich mir das raus.
So, was für einen Schnitt hast du?
Ah, 2,7.
Boah, alter Schwede. Und dann bist du Tätowierer geworden. Es ja, hätte weißt so du, viel das, aus dir werden können.
Pass auf, weißt du, ich habe irgendwann eine Nachricht bekommen, dass ich jetzt meine Wartesemester voll habe und in Münster BWL studieren kann tatsächlich.
Ja, auf geht's.
Genau, scheiß drauf. Scheiß auf alles andere, ich mach BWL. Das hat mir damals, als ich bei der Studienberatung war, weil ich wusste dann nicht, was ich machen wollte, ich wollte Mediengestalter werden, haben die mir auch gesagt, so, ja, sie sind kreativ und so, ja, machen sie BWL. Meine Mutter hat sie gefragt, ob die bekifft zur Arbeit gehen oder so, weil sie sagte, du und BWL, das passt ja gar nicht. Ja, fast forward, 10 Jahre später. Sieht das etwas anders aus.
Das stimmt. Jetzt, obwohl man kann sich BWL in so Cholo-Buchstaben an den Hals tätowieren lassen, dann denkt, das ist irgendwie krass. So eine total harte Crew, ey.
Ja, fuck, auf yes, jeden
down
Fall.
With BWL.
BWL, das sind die krassesten im Game auf jeden Fall.
Nein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe, da fällt mir gerade ein, dass damals, als ich noch meinen Guestspot bei Ilja hatte in Essen, da hat Ecke da ja auch noch gearbeitet und wir haben uns dann immer manchmal morgens getroffen und Zeichnungen geguckt. Und uns ausgetauscht und irgendwann saß Ilja so neben uns und meinte, boah, ihr seid so richtige Stadtsparkassen-Tätowierer. Immer emsig und bemüht. Und wir so, ja. Und ey, ohne Scheiß. Und da habe ich Ilja irgendwie, glaube ich, vor 2 Jahren mal in Aachen drauf angesprochen. Und ich habe jetzt von ihm auch nicht erwartet, dass er sagt, oh, das habe ich gesagt, sorry.
Ja.
Und er meinte nur, ja, wo ich recht habe, habe ich recht. Und irgendwie, ey, ich weiß nicht, woran das liegt. Doch, kann ich dir sagen. Also mein Nervenkostüm und mein mentales Konstrukt ist äußerst fragil. Und wenn ich nicht abends nach meinem letzten Kunden meinen Platz aufbaue und weiß, da ist alles fertig, die Kunden eine Skizze bekommen haben, gehe ich echt ein bisschen... ein bisschen hektisch zur Arbeit.
Und ich
bin immer eine Stunde vorher da, weil mit dem Kunden reinkommen, da bin ich schon meistens ganz schnell raus. Ja, und das sind einfach nicht. So Dinge, also das lernt man ja dann. Also ich habe das ja durchaus auch versucht, weil ich denke, ey, ich bin zeichnerisch halbwegs fit, kann ich direkt zeichnen, wenn der Kunde da ist. Habe ich alles probiert, funktioniert für mich nicht. Und auch diese Nummer... ich schicke dem Kunden vorher nichts. Auch das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Mir ist es persönlich egal, wenn ich am Montag um 9.30 Uhr weiß, die Skizze ist abgesegnet. Ich kann das so tätowieren und ich fange nach 20 Minuten einfach an. Dann ist mir egal, ob die Skizze Sonntag noch beim Familienkaffee trinken rumgezeigt wurden. Und wenn Tante Ursel sagt, mach die Rosen kleiner, dann mache ich die eben kleiner. Nur dieses, ich zeige das dem Kunden am Termin, da habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil du dann merkst, kann ich das nochmal meinem Freund, meiner Frau schicken? Und das ist einfach nicht, weil ich es eilig habe, weil ich irgendwie 10 Termine am Tag habe, aber weil ich denke, ey, das ist hier gerade so eine unsichere Stimmung und da habe ich keinen Bock drauf, weil das ganz schnell auf mich umschlägt. Und wenn ich die Skizze rausschicke und ich kriege dann ein Okay oder ey, mach das doch ein bisschen kleiner oder irgendwas, dann mache ich das und frage nicht, hey, kommt das wirklich von dir? Sag mal, das ist mir in dem Moment dann wirklich egal. Hauptsache, der Kunde sagt, ich möchte es so und ich bin safe damit. Dann gibt mir das persönlich immer eine Sicherheit. Aber dieses, ich habe irgendwann gedacht und ich glaube, das liegt halt auch vielleicht ein bisschen an Sachen, die man auch gemacht hat, bevor man Tätowierer geworden ist. Ich denke dann immer, wenn du um 10 anfängst oder um 11, gibt es ja auch schon Leute, die machen da schon ihre zweite Pause, weil sie um 5 Uhr angefangen haben zu malochen. Natürlich hat man sich gegen so ein Leben entschieden, das ist mir alles klar, aber ich weiß nicht. Und ich denke halt einfach, das Teuerste, was du von den Leuten bekommst, ist ja nicht das Geld, sondern ihre Zeit.
Ja,
und ich finde das immer schwierig, wenn Leute sich frei nehmen, dies und das, und du baldowerst so mit deren Zeit. Es ist natürlich was anderes, und das weißt du auch, wenn man Stammkunden hat, wo man weiß, ey, der Tag ist frei und man labert erstmal eine halbe Stunde ein bisschen. Mhm. Das ist ja was anderes. Aber normalerweise denke ich, die Leute wissen, ich komme um 10, ich komme um 11, ich habe mir freigenommen, ich habe ein Zeitfenster. Finde ich, sollte man das nicht überstrapazieren. Aber das ist halt, wie gesagt, letzten Endes zählt, was die Leute mitnehmen auf der Haut oder für eine Erfahrung im Studio. Und das hält ja jeder anders. Aber das ist einfach für mich mein Weg, in erster Linie auch für mich, damit ich da halbwegs mental stabil durch den Tag komme. Und das ist bisweilen schwierig genug.
Ich glaube, dass das tatsächlich eine Stilfrage ist, ne? Weil du kannst das ja auch anders rüberbringen. Bei mir, bei meinen Kunden zum Beispiel, wüsste ich, ich vertrete halt die Einstellung, du musst auf das Design gucken und musst sofort sagen, jawohl, das ist es.
Genau.
So, ne? Und dementsprechend, weil ich halt wiederum schlechte Erfahrungen gemacht habe, indem ich Sachen vorher rausschicke, weil dann nämlich entweder Designs geklaut werden oder...
Ne, ah, okay, dann, okay.
Ja, ja. Also ich habe es einmal gehabt, da erinnere ich mich gerne dran, als ich angefangen habe zu tätowieren, da habe ich jemandem einen Entwurf gemacht für eine Schrift.
Ja.
Den habe ich dann nie wieder gesehen. Nie wieder stimmt nicht. Den habe ich dann nicht wieder gesehen. Und ein Jahr später kam dann jemand rein. In Dortmund habe ich dann tätowiert. Das ist also ungefähr, glaube ich, 50 Kilometer weiter von dem Ort, wo ich das Design abgegeben habe. Kam jemand mit meinem Entwurf rein, meinte, hier, das habe ich gestern gezeichnet, das hätte ich gern. Da habe ich gesagt, cool, das hast du nicht gezeichnet, das habe ich gezeichnet. So, und was? Jetzt weiß ich ja, wo es ist. Ja, richtig krass, auf jeden Fall. Der kommt aber auch immer auf die Art von Leuten an, auf die Kundschaft, die man sich aufbaut. Ne? Und das ist, glaube ich, eben so eine Geschichte. Für manche passt das so, für manche passt das nicht. Ich sag auch zu manchen Leuten, wenn ihr damit nicht cool seid, dass ich, deswegen habe ich mich ja jetzt auch für Freehand halt entschieden, so, weil das ist so eine Challenge für mich, das macht mir Bock. Und ich habe nochmal 30% mehr Spaß dann an der Arbeit, wenn ich das so drauf male und sage den Leuten dann hier, gucken wir einfach, es dauert ein bisschen, die werden aber in diesen Zeichenprozess mit einbezogen. Das heißt, für die ist es auch cool, die fahren dann so ein bisschen runter, wenn die dolle aufgeregt sind, ne? Man schnackt schon mal ein bisschen so und man unterhält sich dabei, während ich halt zeichne. Das ist eine Geschichte, die für mich zum Beispiel gut funktioniert. Julian zum Beispiel kriegt ja immer die Krise, weil er dann sagt, nein, Freehand mache ich auch, aber das Konzept steht vorher. Das heißt, ich übertrage es dann nur Freehand-mäßig. Ne?
Okay.
So, der würde zum Beispiel niemals...
Julian Siebert meinst du?
Genau, der würde zum Beispiel niemals...
Der Mann, bei dem man immer, wenn ich was von dem sehe, immer in kurzen Zeitfenstern, wo man denkt, ey, zeichnerisch geht's bei mir eigentlich, dann sieht man ein Video von dem und denkt sich, ach nee, doch nicht. Das ist so geisteskrank.
In der Corona-Zeit hat er sich Ölmalerei beigebracht. Ne? Die ersten Dinger, die der gemacht hat, die sahen
Wahnsinn.
Schon besser aus als
Wahnsinn.
Das, was ich bei mir in Schalksmühle in einer lokalen Galerie gesehen habe, was dann da für 1.500 € feilgeboten wurde und angeblich realistisch sein sollte. Weißt du?
Komplett. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, ich dachte, okay, also der hat schon Konzepte vorher ausgearbeitet, weil ich dachte, okay, der macht die Stifte auf und dann, das ist mir gerade mal so eingefallen.
Nee, Julian.
Das wäre ja noch verachtenswerter.
Nee, das macht er selten, glaube ich, aber in der Regel macht er das Konzept, weil er ja auch nur große Sachen macht vorher und da fließen so 30, 40 Stunden Zeichenarbeit rein in die Sachen. Also da sind wirklich echt... weißt du was? Ich müsste eigentlich mal so einen Zeichentag machen, wo so wirklich die ganzen OGs, die man kennt, die halt auch, du verbringst ja auch, da muss ich dich gleich auch noch fragen, ne? Mhm. Du bist ja auch, hast ja auch einen Output zeichnerisch, der auch aufgrund dessen, dass du ja auch analog unterwegs bist, auch einfach geisteskrank ist. Wie viel malst du so pro Woche? Wie hast du dir das eingetaktet?
Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also ich habe, ich zeichne jeden Tag. Auch wenn ich nichts vorzubereiten habe, weil ich das durchaus so sehe wie eine sportliche Sache, die man immer machen muss. Ich hatte in der Zeit natürlich auch Phasen, wo ich nicht gezeichnet habe oder zumindest nur für die Kunden. Da bin ich schnell rausgekommen, da bin ich auch schnell unzufrieden. Und für mich ist das halt einfach so das totale Runterkommen.
Ja.
Und natürlich ist es, wenn ich eine Ausstellung zum Beispiel habe, und dann ist es ja auch ein Unterschied, ob man jetzt bei einer Gruppenshow ein Bild beisteuert oder jetzt, sage ich mal, eine Ausstellung alleine bespielen muss, dann ist es natürlich dementsprechend mehr. Ich habe mir jetzt einfach in den letzten Jahren vorgenommen oder ich nehme mir vor, jetzt einfach, wenn ich eine Anfrage bekomme, die jetzt nichts mit dem Tätowieren zu tun hat, sei es jetzt eine Illustration, eine Ausstellung, irgendwas, erstmal zu überlegen, ob es ins Zeitfenster passt und dann eine Antwort zu geben. Weil ich oft, ja, ich habe immer Bock. Und dann gibt es aber auch durchaus Momente, wo man denkt, boah, Alter, ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Ich mach's dann. Also ich habe noch nie was kurzfristig abgesagt. Und bei mir ist halt der Vorteil, dass ich mir aus Schlaf nicht wirklich viel mache und auch relativ wenig Schlaf brauche. So. Und dann ist es natürlich manchmal halt natürlich auch für den nächsten Tag suboptimal, wenn er am Schreibtisch sitzt und man denkt, oh, verdammt, es wird schon wieder hell. Jetzt ist schlecht. Schlechtes Timing. Aber ich weiß nicht, ich habe gerade in der letzten Zeit mache ich ganz viel, aber zeige gerade nichts und habe auch angenehmerweise gerade auch gar nichts, wo ich drauf hinarbeite. Also ich habe jetzt im Moment keine anstehenden Sachen und kann einfach mal ein bisschen rumäumeln und mache ganz viel, was im Mülleimer landet, weil man auch mal andere Sachen ausprobieren möchte. Und habe gerade einfach ganz viel freie Sachen. Also das erste Unfreie, was ich jetzt mal wieder gemacht habe, ist ein Splitflash mit Christian, also Blackboard Christian.
Geil.
Dann habe ich kürzlich ein Plattencover gemacht. Aber dass ich jetzt denke, okay, ich muss bis dann und dann 35 Bilder fertig haben, das habe ich im Moment halt nicht. Ein bisschen fehlt's mir, weil ich eigentlich so Team Deadline bin. Aber wenn ich zum Beispiel abends dann meine Kunstskizzen fertig habe oder habe am nächsten Tag nur einen Weitermacher, finde ich es auch manchmal ganz gut, dass ich einfach ein bisschen so rumdaddeln kann oder ich kann meine Figuren abstauben oder irgendwas anderes machen.
Die sind ja auch mannigfaltig, die Figuren, ne? Denke ich gerade so. Man sieht jetzt hier bei dir im Hintergrund, ihr seht es natürlich nicht, aber du hast ja auch eine sehr exquisite Auswahl von, ich kann es nicht ganz erkennen, aber ich kenne ja deinen Geschmack. Also ist es Star Wars?
Also die Wand, die du jetzt, glaube ich, siehst, das ist Star Wars, genau.
Ja.
Also krass. Vintage-Kenner von 77 bis 85. Also neue Sachen habe ich so gut wie gar nicht.
Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, wo ich mir denke, das müsste auch eigentlich mehr in deiner Kunst stattfinden. So.
Das tut es durchaus. Immer in kleinen, in Filmen nennt man das Easter Eggs.
Ach so, okay. Da muss ich mal drauf achten. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Letzten Endes findet es ja sogar statt in meinem Ladennamen. Also insofern, mehr kann man dem Ganzen ja gar nicht Tribut zollen.
Warte mal, Blue Harvest?
Ja. Blue Harvest war der geheime interne Arbeitstitel für die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Oh, krass. Okay.
Weil George Lucas wollte sich natürlich Paparazzi vom Halse halten und wollte halt intern erstmal Sachen machen. Und geheime Arbeitstitel sind eigentlich in Hollywood gang und gäbe.
Ja.
Und so hieß dann das Projekt in der gleichen Typo, allerdings Blue Harvest, Horror Beyond Imagination. Und keiner hat sich dafür interessiert, bis natürlich dann irgendwann die Hauptakteure ans Set kamen. Und dann wussten natürlich alle, das ist halt Teil 3 von Star Wars. Aber so ist es halt, es ist halt quasi der geheime Arbeitstitel.
Hast du, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich muss dann aber auch zu meiner Verteidigung sagen, ich bin jetzt nicht so im Star Wars Game drin. Da müsste ich jetzt meine Frau hier hinsetzen. Die ist absolut, mit der könntest du dich stundenlang darüber unterhalten. Die ist auch ähnlich drin. Die würde das sicherlich wissen. Die bringe ich dann immer auf die Palme, indem ich zum Beispiel Star Wars Charaktere falsch ausspreche.
Ah, super, oder?
R2-D4 zum Beispiel, Meister Soda. Ich erzähle ihr dann Sachen, dass Anakin Skywalker und Darth Vader, dass das Brüder sind, so solche Sachen. Also
sind sie nicht? Das war jetzt auch mal ein Stand der Dinge.
Ja, sie wendet dann Gewalt an. Sie schreit mich dann an, ich soll aufhören und schlägt dann mit ihren kleinen Fäuste auf mich ein. Weil so, da ist sie. Hast du jetzt eigentlich mal Dune gesehen mittlerweile? Ja,
ne? Ja, aber selbstverständlich. Diverse Male.
Wie fandest du? Also den neuen reden wir, ne?
Ja, also ich bin im Kino, ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum ich gern ins Kino gehe. Ich war richtig ergriffen. Das geht mir bei Filmen schon, das geht recht schnell, muss ich sagen. Und ich bin sehr froh über diese Ressource, dass ich wirklich im Kino oder auch wenn ich zu Hause einen Film gucke, nach 3 Minuten völlig weg bin.
Mhm.
Und das ist so Eskapismus in Reinkultur.
Geil.
Und da ich halt auch in dieser ganzen Dune-Thematik sehr drin bin und natürlich ich den alten David Lynch-Film sehr, sehr liebe, obwohl der de facto echt nicht gut ist, ist natürlich die Neuverfilmung mit dem alten Film gar nicht zu vergleichen. Es ist natürlich viel näher am Buch und es ist halt einfach ein Festival der guten Laune. Also natürlich wirklich einer der Filme, wo ich wirklich sagen würde, den sollte man sich, wenn man den Spaß dran hat, im Kino angucken.
Ja, 100%. Weil
da macht's auf jeden Fall mehr Sinn. Das Ding ist, also bei Dune ist es manchmal, glaube ich, vonnöten, also natürlich den ersten Teil geguckt zu haben oder vielleicht vorher sich kurz einzulesen, weil das ist ja so ein Droppen von irgendwelchen Fachausdrücken. Und man denkt sich, okay, wer war denn das nochmal? Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich damals nach Teil 3 von Game of Thrones ausgestiegen bin. Ich habe 3 Folgen geguckt und dann habe ich erstmal eine Pause eingelegt und dann wollte ich weiter gucken. Nach einer Woche.
Hattest du nicht mehr auf dem Zettel, was.
Und dann dachte ich, okay, Moment mal, wer war denn das nochmal? Und ich glaube, ich finde es immer bewundernswert, wenn Leute viele Serien parallel gucken, dass ich immer denke, die haben bestimmt einen Flipchart in der Küche. Dass man so, was ist denn heute?
Die schreiben das in ihr Tagebuch rein, genau. So wer jetzt wer war.
Und ich habe manchmal den Eindruck, das ist ein richtiger Stressor für manche Leute, die dann so sagen, da kommt ja demnächst die 8. Staffel, ich muss mit meiner Frau gerade noch die 7. durcharbeiten. Und denkt, Alter, ganz schön stressig. Nee, und nein, Dune kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich habe ich bin total begeistert. Wirklich total begeistert.
Ich fand auch, der ist nicht eine Minute langweilig gewesen. Ich fand den einfach nur geil. Der ist im Kino noch viel geiler, weil es einfach, die Mucke ist cool, so die Story ist geil. Ich habe den alten Film nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das hat mir auch meine Frau wieder voraus. Aber das ist so, ich finde, das ist so wie bei Blade Runner, bei dem aktuellen zum Beispiel. Den finde ich auch, das ist so richtig episch gemacht, weißt du.
Und
das
der gleiche Regisseur im Übrigen.
Wirklich?
Ja. Ist Villeneuve, der gleiche Regisseur. Das sieht man auch. Als ich gehört habe, dass der Dune macht, da war ich auch relativ beruhigt, weil es gab mal eine Fernsehverfilmung, eine europäische Koproduktion aus dem Jahr 2000, wo Uwe Ochsenknecht den Anführer der Fremen gespielt hat.
Dann weißt du ja schon Bescheid, das kann nur Müll werden.
So. Alter, und Uwe Ochsenknecht mit blauen Augen, thanks but no thanks.
Ja. Das ist schon dolle auf jeden Fall. Nee, ich habe jetzt gehört, dass die Serie, dass es jetzt eine Dune-Serie geben soll, bevor der dritte Teil rauskommt. Das stört mich am meisten, dass das so lange gedauert hat, bis der Film rauskam, aber es hat sich gelohnt.
Absolut. Mit der Serie, ich hoffe einfach, es passiert nicht, weil, wie man ja auch in den letzten 10 Jahren gesehen hat, kann man ja, wie beim Thema Star Wars, schöne Sachen relativ schnell inflationär kaputt grinden.
Ja.
Also mit der Serie auf der einen Seite denke ich, geil, noch mehr Dune-Content. Auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, nein, nicht machen, bitte nicht machen.
Hast du Mandalorian gesehen?
Ich habe Mandalorian Staffel 1 und 2 gesehen.
Ja.
Und außer Mando Staffel 1 und 2 und Rogue One, der erste Spin-off, den sie gemacht haben, ist in 10 Jahren Disney Star Wars ja wirklich gar nichts bei rumgekommen.
Nee.
Und das ist schon, finde ich, dafür, dass es mal das erfolgreichste und glaube ich meistgeliebte Franchise der Welt war, ist ganz schön mau.
Ja.
Aber Mando Staffel 1 und 2 mega. Also war ich ja, fand richtig ich, Fan.
Fand ich auch, dass sie richtig cool gemacht waren. Ein letztes Filmthema habe ich noch, was wir noch offen haben. Da müssen wir auch noch kurz über die Musik sprechen. Die Zeit rennt uns schon wieder davon. Egal, aber das will ich auf jeden Fall noch machen. Hast du Batman gesehen? Den aktuellsten? Welchen? Den aktuellsten
mit,
jetzt.
Mit Pattinson?
Mit Pattinson.
Ja, natürlich.
Wir haben drüber gesprochen, du hast dich verweigert am Anfang. Ich habe gesagt, mach das, jetzt wäre ich mal auf dein Fazit gespannt.
Ich habe, wie so oft, schon nach 15 Minuten gedacht, warum war ich bloß so grumpy?
Super. Der ist geil, ne?
Super, genau wie ich damals dachte, Daniel Craig ist doch nicht James Bond. Was ist denn das für ein Scheiß? Und nach 20 Minuten dachte ich, hey, das ist James Bond.
Ja.
Ich glaube, bei Robert Pattinson, trotz geiler Filme, die der gemacht hat, auch dieser Leuchtturmfilm, ich habe den Namen jetzt vergessen.
Ich weiß auch nicht.
Ich sehe immer noch den Vampir.
Ja, klar.
Aber ich war ja auch gleich am Anfang mit dieser unglaublichen Brutalität und Härte.
Ja, das war krass.
Und was ich sehr mochte, dass er ja quasi back to the roots ist, wie in den 30er Jahren. Er ist eigentlich ja nur ein verkleideter Detektiv, der auch mal mit einer Taschenlampe an einen Tatort geht, der zwar auch ein Spezialfahrzeug hat, aber es ist ja eigentlich nur so ein Muscle Car. Und das finde ich halt, also Mega. Ich weiß nicht, warum ich mich dem so verweigert habe. Also so ein bisschen Grumpiness muss ja sein. Nein, super. Also total richtig, richtig super.
Ja, weil das fand ich fand cool bei dem, dass weil es halt eine andere Variante von Batman war sozusagen. Er hatte was sehr Kurt Cobainiges, so von seiner Art her, fand ich. Und ich meine, klar, Nirvana macht ja auch so den Soundtrack. Aber es war so stimmig. Und was ich persönlich cool fand an dem Film, der sah geil aus, weißt du? So von der Art, vom Setting her, so wie das gefilmt ist, auch vom Grading. Das war halt so, wo ich mir dachte, so boah.
Also es gibt ja halt in der langen Historie von Batman, der ist ja schon 1939 auf der Bildfläche erschienen, hat er sich ja über die Jahrzehnte immer verändert. Und ich muss sagen, so der 60er, 80er Jahre Batman, der sehr bunt und flamboyant war, den mochte ich nie. Ich habe sogar ein Buch, da behandeln Psychologen das Thema Batman. Und der ist ja ein sehr traumatisierter Junge, der wirklich ja echt, also eigentlich viele Probleme hat und der bräuchte ja eigentlich ärztliche Hilfe. Und diese kaputte Art, die finde ich halt ja mega. Also das ist ja wirklich, wo man denkt, Alter, der Typ enjoyt das nicht. Der denkt nicht, wahr, Alter, geil, ab in den Anzug.
Ja. Und jetzt werden wieder Knochen gebrochen.
Jetzt werden wieder Knochen gebrochen, so wo man denkt, okay, geh doch zum Fußball. Nein, der hat ja ganz andere Probleme. Ich habe damals, als ich das noch nicht googeln konnte, da waren wir mit Millencolin unterwegs, einer schwedischen Band. Und dann haben wir uns über Batman unterhalten. Und der meinte, he's called Lederlappen in Sweden. Ich so, ja, genau. Und dann habe ich erst gefragt, ey, ist Lederlappen, heißt das Fledermaus? Und er so, no, it means rock made of leather. Und ich so, als ob. Und dann kam irgendwann, die habe ich immer noch in meiner Sammlung, kam die Freundin von denen mal auf Tour. Und die eine hat aus der Privatsammlung, glaube ich, des Millencolin-Gitarristen mir ein Heft mitgebracht. Und da steht dann Lederlappen mit so einem Kreis über dem A. Und ich so, das gibt's doch gar nicht. Mittlerweile heißt Batman in Schweden auch Batman, aber Lederlappen. Ich meine, da denkt man, Alter, wer kommt auf diese Idee? Ich meine, da braucht man gar nicht weit gucken, wenn man so guckt, bis in die Spät-90er, die deutschen Titel von amerikanischen Filmen waren auch nicht besser als Lederlappen.
Immer noch. Guckst du solche Sachen dann eigentlich in O-Ton oder guckst du die synchronisiert?
Also das kommt natürlich immer darauf an, mit was für Leuten man zusammenhängt. Bei Azi-Fazi-Leuten sage ich natürlich, ey, musst du im Original gucken, ne? Sonst kriegst du den Witz gar nicht mit. Ne? Ja. Weil die deutsche Synchro ist, nein, ich gucke immer synchronisiert, weil ich ein total Synchronsprech-Nazi bin. Ich liebe deutsche Synchronstimmen und habe sofort nach 3 Minuten schlechte Laune, wenn ich denke, warum hat der Schauspieler nicht seine Stammstimme? Warum hat der Stammsprecher den nicht gesprochen? Ja. Und das ist einfach für mich. Und ich muss sagen, die Synchro in Deutschland ist wirklich gut. Also nicht umsonst nennen sich diese Leute ja auch Synchron-Schauspieler, weil das ja auch sehr, also es ist ja auch schon wie viel Acting. Also die sitzen da ja nicht einfach nur am Mikro und sprechen. Ja. Und ich muss sagen, bei ganz vielen Filmen, wenn ich die mal in Original schaue, zum Beispiel Robert De Niro, dann denke ich mir, Alter, was hat denn der für eine Stimme? Seine Originalstimme. Weil ich kenne nur Christian Brückner. Das ist für mich Robert De Niro. Ich war mal auf einer Lesung von dem, ich weiß nicht mal, was der vorgelesen hat. Ich habe nur gedacht, boah, Alter, die Stimme, ich werde irre.
Die alten Simpsons zum Beispiel, richtig krass. Das war auch das, wo es bei mir bei den Simpsons dann aufgehört hat, so als Anke Engelke angefangen hat, Marge zu sprechen, obwohl die viel näher am Original ist eigentlich.
Ja. Ich finde, bei Synchronsprechern ist es ein Unterschied bei mir, wenn die Originale verstorben sind. Ja. Dann denke ich mir, okay, es ist so. Gucken wir mal, zum Beispiel die neue Stimme von Tom Hanks ist der alten sehr ähnlich, weil hier Arne Elsholz ist ja verstorben. Dann denke ich, okay, es muss eine neue Stimme her. Wenn man aber weiß, das waren so interne Kohlescharmützel, der wollte zu viel Geld oder irgendwas, dann denke ich mir so. Und wenn eine Stimme halt dann irgendwann nicht mehr am Start ist, das ist immer schade. Und bei Simpsons ist es natürlich klar. Und Elisabeth Volkmann hat natürlich, und das ist für mich auch die Originalstimme von Marge Simpson. Also so. Und wenn ich Simpsons im Original sehe, denke ich, wie spricht denn die? Weißt du?
Ja, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Also
ich habe mir damals für sehr viel Geld, weil es bei VHS-Kassetten ja noch Pan und Seekamp, zwei Systeme gab, da habe ich mir halt Star Wars auf Englisch besorgt, weil ich dann endlich mal das Original gucken wollte. Und ich war so enttäuscht, weil ich so dachte, Alter, was ist das denn? Wir reden denn wie?
Wer redet denn so?
Ja, wer redet denn so?
Du hast gerade selber kurz die Brücke aufgemacht und wie gesagt, wir schaffen das Thema nicht komplett, aber ich will es zumindest angerissen haben. Du sagtest ja selber, dass du vorher Musiker bist, gewesen bist.
Ja.
Und zwar warst du DJ, wenn ich richtig, nennt man sich das? DJ.
DJ, ja. Ja, richtig.
Ihr habt ja jetzt wieder ein Revival gemacht, habe ich gesehen, ne?
Nein, also wir haben in der Tat unsere zweite Platte, die Exposure von 97, ist vorletztes Jahr zum 25-jährigen Jubiläum re-released worden. Und zwar erstmalig auf Vinyl. Das war halt einfach so ein Ding, was wir eigentlich so dachten, wir machen das so intern für die Leute, die es noch interessiert. Und bei der Klärung der Rechte, weil wir natürlich kein Recht an unserer Musik haben, hat sich dann, ich kürze es jetzt ab, herausgestellt, dass Universal, die jetzt die Rechte an unserer Musik haben, weil die vor einigen Jahren die EMI Elektrole aufgekauft haben, Bock hatten, das selber zu machen, was ich ein bisschen lustig fand. Und es war für uns immer klar, das heißt, wir haben da noch nicht mal drüber gesprochen, treten wir noch mal auf oder irgendwas. Das ist ein Thema, das braucht man nicht mal anzuschneiden. Das ist, wir wollten die Platte rausbringen, weil viele Leute, glaube ich, Bock noch drauf hatten, auch Vinyl und dies und das. Und es ist auch nur die zweite Platte, nicht die erste, nicht die dritte oder irgendwas. Und auch kein Merch und nichts. Wir wollten einfach die Platte in einer guten Qualität noch mal rausbringen für die Leute, die noch Spaß dran haben. Dass das dann doch so viele waren, hätte ich gar nicht gedacht. Aber das war quasi das kleine Revival. Mit meinen Bandkollegen habe ich ja nach wie vor immer Kontakt. Das war jetzt das erste oder das wieder ein Zeitfenster, wo es dann wieder bandmäßig war. Aber ansonsten reden wir auch über Band gar nicht. Wir reden, wie geht's den Kindern, wie geht's deinen Eltern, über wichtigere Themen. Gott sei Dank ist das nicht so, weißt du noch? Also ja, das sind Gott sei Dank auch nicht so gestrige Dudes. Oder dass man wie im Proberaum hängt zwischen den ganzen Plakaten von den tollen Shows, die man gespielt hat und nur der Vergangenheit huldigt. Und das war jetzt auch nicht das Huldigen der Vergangenheit. Das war einfach, ey, die Platte ist, denke ich, gut gealtert. Es war das 25-jährige Jubiläum. Hier ist sie auf Vinyl. Viel Spaß damit, wer noch Spaß dran hat. Und natürlich wurde ich auch bombardiert mit privaten Nachrichten. Ey, wann geht's weiter? Ihr macht doch jetzt nicht so einen Aufriss. Und ich so, nein, nein, nein. Eher gehen Run DMC und Elvis gemeinsam auf Tour. Ja, nee, und das war, genau, das war von 93 bis 2002 meine Hauptprofession.
Krass. Und also wirklich, du bist dann auch Berufsmusiker gewesen und ihr habt ja auch Riesendinger gemacht. Ne? Thump ist ja damals, glaube ich, auch, wart ihr nicht sogar bei Rock am Ring und so, ne?
Ja, dreimal.
Krass. Und Klaus ist, also der Sänger war es, glaube ich, ne? Klaus Grabke ist ja ein super bekannter deutscher Skateboarder gewesen.
Der,
ich weiß
in der
nicht,
Tat, letzte Woche geilerweise jetzt quasi Induktee ist für die Skateboarding Hall of Fame in Amerika.
Wirklich?
Ja, super.
Das, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja. Also ja, krass, war der erste Europäer mit einem amerikanischen, der einen Vertrag mit einem amerikanischen, mit einer amerikanischen Firma hatte, mit Santa Cruz.
Ich habe den damals auch abgefeiert, den guten, weil der so einen geilen Style auch hatte. Das war ja auch schon die Anfänge von Skateboarding in Deutschland. Aber wir haben Rock am Ring. Wenn du so große Sachen spielst, ne?
Ja.
Und auch wirklich professionell davon lebst, fehlt dir das nicht manchmal?
Nein.
Wirklich
nein, überhaupt
nicht.
Nein. Ich bin, wie gesagt, es gibt das Zitat, ich weiß, also ich bin jetzt nicht so ein Phrasenmensch, der den ganzen Tag nur irgendwelche Sachen droppt, die andere Leute gesagt haben, aber es gibt, ich glaube, Mark Twain wird es zugeschrieben, der mal gesagt hat, don't be sorry that it's over, be happy that you witnessed it. Und so. Ja. Lebe ich gut im Jetzt, weil ich denke, ey, alle Fragen, die ich jemals hatte, wenn ich als kleiner Dötz vor irgendeiner Bühne stand, habe ich mir selber beantwortet, wie ist das wohl, vor vielen Leuten zu spielen, wie ist das wohl, wenn man auf Tour ist? Und ich habe, muss ich sagen, mit der Musik mehr gerissen, als ich mir das jemals erträumt hätte. Am Anfang habe ich gedacht, wenn ich in dem Club, wo ich immer hingehe, mal auflege, Alter. Mhm. Und ich bin, glaube ich, auch demütig und bescheiden genug, um einfach dann zu sagen, ey, das war eine gute Zeit und if it's good, it's good. Und das fehlt mir gar nicht. Natürlich ist es so, wenn jetzt zum Beispiel mein alter Bandkollege Steffen, unser Trommler, jetzt mit aktuellen Bands, wo er spielt, Rock am Ring headlined und man sieht so Videos von seiner GoPro, dass man denkt, ah, schon gut, ne? Macht schon Spaß.
Ja.
Aber ja, nee, alles gut. Also ich bin mit dem Leben, was ich jetzt habe, mehr als dankbar, glücklich und zufrieden. Und da möchte ich gar nicht hin zurück. Und jetzt zu denken, ich wohne 9 Wochen in einem Nightliner. Schwierig.
Ja, da macht der Rücken ja auch irgendwann nicht mehr mit, ne? Das ist dann auch.
Und nicht nur der Rücken, auch die Nase.
ja, das kann ich mir vorstellen. Ich denke mir zum Beispiel, als ich bei Netflix war, glaube ich, The Dirt gesehen habe, ne, wo es hier um Motley Crue ging, habe ich mir dann auch gedacht, so, ich kenne das natürlich noch von früher, sage ich mal, so Anfang 20, wo man auch diese einen ähnlichen Lifestyle nur mit wesentlich weniger Geld gefahren hat. So.
Ja.
Und dann frage ich mich so, hätte ich da heutzutage Bock drauf? Auf gar keinen Fall. So, weißt du, wie ich meine? Das ist halt einfach.
Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, dass, sag ich mal, unser Touralltag also wenig Kongruenz mit dem von Mötley Crüe aufgewiesen hat.
Auch weil die etwas mehr Budget hatten wahrscheinlich.
Die hatten wahrscheinlich etwas mehr Budget und also wie gesagt, ich habe jetzt, die Zeit war schon okay, aber als ich das erste Mal The Dirt gelesen habe, habe ich gedacht, boah, wenn nur die Hälfte stimmt, war wirklich mein erster Gedanke, scheiße, ich habe alles falsch gemacht. Was habe ich bloß alles verpasst? Wir haben auch damals in der Tat mal wirklich Shit gekriegt. Wir haben die Exposure, die zweite Platte, in Pulheim aufgenommen bei Köln im Dirks-Studio. Und Dieter Dirks, der Studiobesitzer, hat damals die Scorpions produziert.
Warte mal, das war aber nicht in Stommeln, oder?
Doch, genau.
Halt's Stommeln, Maul, Pulheim. Da kommt meine Frau her. Wir sind da dran vorbeigelatscht. Die hat mir erzählt, die hat mir erzählt, dass die Hensons, glaube ich, damals da auch aufgenommen haben. Die wohnt 3 Minuten von diesem Studio. Ich habe das angeguckt, das sieht total krass aus. Und die hat gesagt, dass die Fans da richtig, die sind in Scharen nach Stommeln gekommen, nach Pulheim. Jeder, der da schon mal war, das ist einfach, ich will jetzt nicht sagen, da ist der Hund begraben, aber da ist der Hund begraben.
Wir waren da, die Aufnahmen waren während der Karnevalszeit und trotzdem hilft er dann einen Umzug, natürlich. So 5 Wege, schön. Und ja, wirklich. Und da hatte damals Herr Dirks ja auch noch ein Gästehaus, wir waren da ja 6 Wochen.
An so einer Ecke.
Genau. Und wir waren da ja 6 Wochen. Und dann hatten wir natürlich halt, weil ein paar Bandkollegen von mir schon eher so Edge waren, keine Ahnung. Und Klaus saß da immer mit seinem Pariboy, mit seinem Inhalator für die Stimme, mit so einem Fencheltee. Und irgendwann hatten wir so eine Pre-Listening-Party sozusagen. Das heißt, da kommen ein paar Leute von der Presse, Printmedien, Hefte zum Kaufen. Dann schiebst du 3 Songs mal so grob zusammen. Die sitzen im Studio, hören, kriegen da schon mal einen Eindruck. Und dann haben wir halt da ein paar Canapés hingestellt, ein paar Getränke. So. Und dann irgendwann kam Dieter Dirks und meinte, was ist das denn hier? Und wir so, ja, heute Abend kommt die Presse. Und er meinte, boah, was ist aus diesem Business geworden? Also, wenn die Scorpions damals hier Pre-Listening-Party hatten, hat er das ganze Pascha gemietet, ne? Dann kamen die Damen vom Pascha. Und er meinte, ey, was ist das denn hier? Das ist ja voll der Seniorenverein. Und da dachte ich, ich glaube, in den 80s war es dann nochmal so. Und ich dachte so, okay, ja, das Pascha-Mieten ist auch, kann man auch mal machen. Aber nun gut, wir nicht.
Er hat dann gefragt, was seid ihr denn für Kreissparkassenmusiker? Immer MC.
Ja, siehst du, da schließt sich der Kreis wieder, weißt du? Und jemand, der sich nicht vor der Show schon ein Heroin-Amphetamin-Kokain-Cocktail schießt, der ist auch vorbereitet, wenn seine Kunden kommen.
Ja, das stimmt. Vielleicht soll ich weniger kiffen, vielleicht geht das dann auch.
Vor allem kommt deine Frau daher, das gibt's doch gar nicht.
Doch, kein Scheiß, wirklich, deswegen kenne ich das. Wir haben uns das angeguckt, ich glaube, dass die Studios mittlerweile so richtig hermetisch abgeriegelt sind. Man sieht also, dass da...
Aber die gibt's Pool noch in ist. Der Tat?
Ich glaube nicht mehr, das Haus ist, glaube ich, verkauft, aber ich weiß, wo es war und sieht trotzdem von außen, siehst du auch schon, dass da jemand auf jeden Fall richtig, richtig Knack hat. So, ne?
Geil.
Also das ist schon, und ich kenne halt die Stories, die sie mir erzählt hat, weil sie ist halt da aufgewachsen so und wie gesagt, das bekannteste waren die Hensons, wo dann die ganzen Groupies dann da waren und einfach dieses ganze Kaff. Ich habe da noch nicht mal Telefonempfang gehabt, weißt du, wie ich meine? Und ich rede jetzt hier von vor 3 Jahren, so weißt du, wie ich meine? So weit ab vom Schuss ist das.
Ja, es war wirklich, also manchmal denke ich mir ja, weil es 25 oder jetzt die Aufnahmen noch länger her ist, weil ich so dachte, ich habe das so ganz klein in Erinnerung und manchmal verdreht sich ja dann die Erinnerung, aber es ist wirklich klein und also da ist der Tod zum Mittag, ne? Da ist der Hund begraben, oder?
Da ist der Tod zum Mittag, das finde ich auch gut. Richtig geil, ey. Ja, Jens, was soll ich dir sagen? Wir könnten jetzt, also wirklich, heute ist es echt so, wo ich mir denke, fuck, ey, ich will jetzt noch 2 Stunden mit dir sprechen. Wir müssen das mal hinkriegen, dass ich mal vorbeikomme nach Bielefeld.
Du kannst gerne ein Guestspot bei mir machen.
Das können wir auch gerne machen. Die Liste der Guestspots, wo ich überall noch hin muss, ist sehr lang. Ich habe aber
überlegt. Weil dann kriegen die Leute, die Schrift wollen, die kann ich.
Genau, die kannst du dann abschieben.
Ja, dann kriegen sie wenigstens eine gute Schrift. Nein, sehr, sehr gerne. Also wirklich. Du kannst mich natürlich auch einfach mal so besuchen, aber du bist natürlich auch für einen Guestspot herzlichst eingeladen.
Das müssen wir machen auf jeden Fall. Da bin ich, ich muss mir noch einen Weg überlegen. Kein Problem. Für dich, ich gebe dir auch alles. So, ich will einfach nur 2-3 Tage mit dir rumhängen und Scheiße labern. So, das würde mir ausreichen.
Letzteres kann ich. Alles, was ich eben gesagt habe, war auch ausgedacht. Aber das macht
genau,
das so unterhaltsam.
Stell mal vor, das wäre mega witzig, wenn nachher rauskommt. Nee, das war gelogen. Das gibt's gar nicht. Was? Stommeln? Ja, und die Leute hat's ja schon, wir haben die Leute ja schon angelogen, indem wir gesagt haben, du kämst aus Bielefeld, ne?
Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich komme ja eigentlich aus East LA.
Ja, alle Scheiße haben wir dir ja irgendwie abgekauft. Aber Bielefeld, ja, genau. Du bist einer, der daran glaubt. Ja, okay, alles klar. Keine weiteren Fragen. Es ist ja bei uns im Podcast Tradition. Uns hört sich übrigens immer so hoch an, als wenn hier so voll das Team wäre. Ne?
Und das sieht man ja bei dir im Hintergrund.
Ja, da ist das Team. Ich habe hier zum Beispiel liegt mein Rucksack auf der Couch und hier, ich habe noch vorhin gedacht, ich hätte mal aufräumen können, so, aber scheißegal. Guck, da stehen noch meine Musikinstrumente.
Tatsächlich. Ich dachte auch eben, wir jammen noch ein bisschen, weil ich dachte, die Klampfe steht da schon, wir machen gleich noch irgendwie einen Song.
Machst zusammen. Du noch was? Hast du noch, bist du noch
aktiv? Ich habe die Musik wieder dem zugeführt, wie es damals angefangen hat, als ich damals mir, glaube ich, mit 16 oder 17 zwei billigste Technics-Nachbauten gekauft habe und nach der Schule halt einfach dachte, boah, einfach ein bisschen Mucke und jetzt stehe ich immer noch sehr frequentiert an meinen Plattenspieler und aber alles nur noch zum Spaß. Das Geile ist, dank YouTube-Tutorials kann ich jetzt so Moves, die ich früher nie drauf hatte. Und jetzt denke ich, jetzt braucht es keiner mehr. Und jetzt
ein Crab-Scratch, meinst du?
Zum Beispiel. An dem bin ich damals verzweifelt. Aber wenn du so fünf Kamera-Angles hast und du denkst, ah, okay, du machst den Fader auf, wenn du die Platte, das ist ja ein Träumchen.
Als Social-Media-Experte würde ich dir empfehlen, das doch einfach auch mit einfließen zu lassen. Weil das ist ein Secret-Talent, glaube ich, was ich richtig cool fände. Das würde ich gerne sehen.
Also du meinst Scratchen beim also Home-Scratchen meinst du?
Ja, du machst mal eine kleine Session. Hier, lädst du ein, sagst du hier, Jensi legt auf. Weißt du, wie ich meine?
Genau, also ich lege dann auf im Laden und immer, wenn ich einen Übergang machen muss, lege ich die Handschuhe beiseite und
genau, wird erstmal einer weggescratcht
kurz. Genau, dann machen wir irgendwie Tattooing im Boiler Room.
Tattooing im Boiler Room, das fände ich auch gut. Der Gast hat ja bei uns immer das letzte Wort und kann noch mal so ein bisschen Werbung machen für seine Social-Media-Sachen, für seine Projekte. Du hattest gesagt, du würdest es gerne auch mal angehen. Deswegen wäre das ja jetzt hier ein erster Step. Dann erzähl den Leuten doch mal, wo sie dich auf Instagram finden, vielleicht auch, wie man einen Termin bekommt und alles, was sonst noch wichtig ist. Und vielleicht willst du ja auch noch wen grüßen.
Also, Books closed. Warum? Und ich habe so ein Privatatelier, was ich manchmal morgen selber nicht finde. Darum kann ich jetzt auch leider die Adresse nicht preisgeben. Es ist auf jeden Fall, wenn man reinkommt, stehen da ganz viele Monsterer-Pflanzen, dann wisst ihr schon, das ist das Privatstudio, was keiner findet. Nein, auf Instagram bin ich harvest_1973. Auf MySpace weiß ich es nicht mehr genau. Genau, das ist, und ich bin mittlerweile auch bei Threads. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich war da plötzlich. Ich glaube, ich habe zwei falsche Knöpfe gedrückt. Und also bei Threads bin ich auch. Und vielleicht auch demnächst bei TikTok.
Das wäre lustig.
Küchenvideos. Nein, Instagram harvest_1973. Folgt mir für mehr Content. Und wenn auch du dein Mindset verbessern willst, folgt mir für mehr. Komm in die Gruppe.
Genau. Schreibt Jens einfach. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Und für Termine, da bin ich immer also ganz unpragmatisch. Ich mache meine Termine immer nur 3 Monate im Voraus. Schreibt mir eine DM oder slidet in die DMs, wie man heutzutage sagt, oder hittet mir eine E-Mail, oder, genau.
Ja, du bist gut. Siehst du es? Also, ich sehe da alles, was für nochmal wirklich, du kannst es nochmal an die Spitze von Social Media schaffen.
Oh. Ey, ich sag mal, wenn es um Jugendsprache geht, ey, ohne Scheiß, den Flex habe ich auch.
Den Flex habe ich auch.
Natürlich, da kann ich auch ans Mic dran steppen, Alter, und, ja. Weil ich werde ja immer auch von meinem Sohn mit den neuesten Memes und TikToks versorgt, darum weiß ich auch genau, was gerade angesagt
ist. Ja, das ist natürlich praktisch, ne, wenn man das hat.
Favorit ist gerade der Kaufland-Beatboxer auf TikTok, kennst du den?
Oh ja, der ist auch gut, ja. Das ist auch der Anzeigenhauptmeister zum Beispiel, ne, das sind alles so Phänomene, die sich so in kürzester Zeit entwickelt haben.
Ja, herrlich. Den könntest du mal einladen in einen Podcast.
Nee, der ist gerade aktuell, habe ich gehört, im Krankenhaus. Der hat sich hier bei den Halle Ultra, da waren es dann wirklich die Ultras, die haben sich den
Nein, wirklich?
Im Zug. Ja, der hat einen peinlichen Schnauze gekriegt. War eine Frage der Zeit.
Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Junge, du hast ganz schön Mut, dass du so vor den Leuten. Okay, die Fans vom Halleschen FC wahrscheinlich.
Also habe ich gehört, Halle Bitterfeld irgendwie so, also auch Profi-Osten für die Leute, die sich hier nicht so auskennen. Ne? Also so, je weiter in den Osten man geht, desto verrückter werden die Leute. Und egal. Okay. Es war uns allen klar. Jens, vielen Dank, dass du das gemacht hast.
Ich danke dir. Danke fürs
Alle Mikro. Leute, genau, ja, gerne. Die Rechnung kommt. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle Leute. Schreibt Jens, checkt Jens ab, wenn ihr Kommissionen braucht zum Beispiel. Der Mann hat ein unfassbares Talent und einen richtig geilen Stil, kann ich nur empfehlen. Und wir hören uns die Tage wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüssi.
Tschüss.
Kinder, was soll ich sagen? Das war's leider schon wieder mit der aktuellen Folge von Tales from the Needle. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord, denkt dran. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag oder einen guten Start in die Nacht, wann auch immer ihr das hier hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.